So, ihr bekommt die versprochenen On the Way to New Work Geburtstagsfolgen. Es ist am 1. Mai unser 6. Geburtstag gewesen. Am 8. Mai haben wir gefeiert und wir haben 2 Folgen live im House of New Work bei uns im Büro aufgenommen. Und Michael und ich hatten eine besondere Ehre diesmal. Wir wurden nämlich von Maren Hoffmann vom Manager-Magazin/Spiegel interviewt. Sie leitet das Ressort Arbeit und Karriere und ist diejenige, die ja über das Thema New Work, neues Arbeiten wirklich Bescheid weiß, denn sie schreibt auch viel zu den Herausforderungen von hybrider Arbeit und was man machen kann und wie es die Kultur beeinflusst und. Großartige Beiträge auf LinkedIn kann ich nur empfehlen und natürlich auch in den Magazinen. Und sie hat uns auf der Bühne vor den 150 ZuhörerInnen interviewt oder, wie Tessa sagte, gegrillt. Und ihr könnt euch freuen auf eine kurze, knackige, lustige Folge, denn das eine oder andere Mal waren Michael und ich sprachlos. Und insofern viel Spaß beim Reinhören. Und die zweite Folge mit Sabine Kügler kommt nächste Woche. Die ist ebenfalls sehr, sehr spannend. Also, jetzt höre ich auf zu schnacken. Viel Spaß. Das war der ganz klare Auftrag, Christoph und Michael zu grillen.
Ja, wir gehen dahin, wo es weh tut, und zwar für die anderen meist. Also
insofern sage ich jetzt einmal vielen Dank, schön, dass du da bist.
Ja.
Ich bin auch noch nie vom Spiegel interviewt worden, das ist neu.
Ja, dann wird es aber mal dringend Zeit. Also euer Podcast heißt ja On the Way to New Work. 6 Jahre seid ihr unterwegs, wann kommt ihr denn mal an?
Ja, du, das ist, wir haben mal einen Deal ausgemacht, auf einer Fähre in New York, als wir nochmal da waren. Mhm. Und dann hatten wir so rausgehauen, in grenzenlosem Selbstbewusstsein, wir machen 1000 Folgen. Ich kann nicht so gut zählen, insofern, das dauert jetzt schon eine ganze Weile. Aber wenn wir die schlechten Phasen haben, wo wir mal schwierige Phasen haben, dann denken wir immer wieder dran, wir haben das Commitment gegeben, mindestens auf diese 1000 Folgen zu kommen.
Ja. Also, um die Frage direkt zu beantworten, ich glaube, wir werden in unserem Leben da nicht ankommen, weil das, was vor uns liegt, wird so viel Veränderungen bereithalten, dass wir gar keine Zeit haben, aus diesem Zug auszusteigen. Also das wird eine Reise bleiben und die haben wir alle nicht gebucht, aber wir sitzen alle drauf. Das ist meine feste Überzeugung. Mhm.
Also die Frage, als ich mir über den Titel Gedanken gemacht habe und über diese Einstiegsfrage On the Way to New Work, ist natürlich, ändert sich das, also geht die Reise weiter, weil sich das Ziel dauernd ändert, weil es eines der Kernmerkmale von New Work ist, sich ständig im Aufbruch zu befinden, qua Definitionen. Oder dauert es lange, weil es schwierig ist, Dinge umzusetzen? Also die meisten von uns kennen das aus der Arbeitswelt. Ne? Also wenn wir die Corona-Pandemie als Beispiel nehmen, auf einmal geht alles remote und dann ist die Pandemie vorbei und man versucht, die Leute, die Fahrradfahren gelernt haben, wieder am Gepäckträger festzuhalten, damit es alles wieder so wird wie früher.
Ja. Ne? Anfangs der Pandemie irgendjemand fragte mich, wir machen doch jetzt alle Homeoffice, wir machen doch alle New Work. Und dann habe ich so etwas salopp geantwortet, weil Michael nicht im Raum war und mir nicht ein, sag mal, geben konnte, habe ich gesagt, wieso, ich habe heute Mon Croissant gegessen und bin auch kein Franzose. Und ich halte das Work in New Work für den entscheidenden Punkt, aber würde mich auch, Michael, deine Meinung interessieren, denn wir arbeiten als Menschen so furchtbar gerne, wir finden das großartig, dass es genug Raum gibt, um diesen Teil, den wir eigentlich so gut finden, sonst würden wir es nicht tun, glaube ich, stetig verbessern sollen. Das ist ein stetiger Prozess, nicht ein Hype und nicht ein, wir richten jetzt fancy Offices ein, stellen Obstschalen rein, ziehen uns Sneaker an, sondern das ist eine Haltung, daran zu gehen, immer wieder zu sagen, okay, wie kann das, was jetzt gerade passiert, uns etwas Gutes statt was Schlechtes bringen? Und wenn wir merken, das ist gerade schlecht, dann sollten wir uns in den Spiegel die Frage stellen, was müsste ich ändern?
Ich bin ein ganz kleines Beispiel. Ich war, bevor ich hierher gekommen bin, bei Christophs Vermieter. Das ist eine wunderbare Designagentur, die das Rote Haus dahinter zum großen Teil bewohnt. Die heißen Mutabor. Die haben ihren 25. Geburtstag gefeiert und haben so eine kleine Mini-Veranstaltung gehabt. Und die beiden Gründer haben dort sehr deutlich gesagt, dass sie fest damit rechnen, dass die Jobs, die sie heute machen, innerhalb der nächsten Wochen bis Monate komplett wegfallen werden, durch Maschinen ersetzt werden, also durch Algorithmen ersetzt werden, und dass sie sich einmal neu erfinden müssen. Und mhm. das wird in jeder Branche immer wieder passieren, nicht bei allen gleichzeitig, aber und auch die Prognosen werden immer wieder neu gestellt. Vor ein paar Jahren haben wir noch geglaubt, die Lkw-Fahrer und die Busfahrer und die Taxifahrer werden die ersten sein, die ihre Jobs verlieren. In London kann man jetzt als Busfahrer, als Lkw-Fahrer 120.000 Pfund aufrufen und die sind weit davon entfernt, alleine zu fahren. Und ich glaube, jetzt im Moment gibt es viele Menschen, die in Büros arbeiten und sich fragen, habe ich in 2 Jahren noch den Job oder in einem Jahr, den ich habe? Von daher glaube ich wirklich, dass Christoph hat recht mit dem, wir müssen an der Art, wie wir arbeiten, dauerhaft was ändern, weil andere Leute das auch tun, wie auch beim Fußball und beim Hockey und beim Formel-1-Fahren sich Dinge immer weiterentwickeln, man immer besser wird. Aber ich glaube, wir werden immer wieder in verschiedenen Berufen uns komplett hinterfragen müssen. Die Putzfrau im Krankenhaus wird nicht arbeitslos, der Radiologe vielleicht.
Mhm. Also mein Take darauf ist vielleicht noch ergänzend, dass wir zu stark reingehen und sagen, das passiert alles morgen, tut's nicht, weil dafür müssen sich Menschen verändern und da sind wir wahnsinnig faul in dieser Veränderung. Da hatten wir im vorletzten Podcast eine ganz herrliche Auseinandersetzung zum Thema, muss das rauswachsen übers Alter oder können wir uns ändern? Irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit. Und es wird immer wieder Technologien geben, wo wir alle denken, wow, das löst jetzt alles und das macht alles anders. Macht's nicht, das dauert unfassbar lang, aber zu lernen, diese Haltung zu entwickeln, da offen ranzugehen, hinzugucken, zu schauen, ist das jetzt eine Gefahr oder was mache ich jetzt damit? Wie kann ich das einsetzen? Das glaube ich, das ist ein Skill, der lohnt sich zu entwickeln. Mhm. Weil das wird häufiger kommen, ja. Mhm.
Ihr habt ja jetzt in den 6 Jahren 400 Gäste, 372 Folgen. Welche Themen sind denn weggefallen? Wenn wir sagen New Work, der Aufbruch gehört zum Geschäftsmodell, es werden auch immer wieder neue Ziele sichtbar und die Randbedingungen ändern sich. Welche Themen sind vor euch weggefallen, die ihr vor 6 Jahren vielleicht noch relevant fandet? Und welche kommen jetzt neu dazu, außer KI?
Das ist eine sehr gute Frage. So richtig weggefallen?
Also ein Stück weit ist weggefallen, dass dieses Thema, da macht jemand Homeoffice oder Mobile Work, das ist eine große Überraschung, das ist es eben nicht. Wenn man dann aber unter die Oberfläche guckt und sich fragt, wie ist das in den Firmen gelebt, dann wird es spannend, denn da ist neu dazugekommen, so dieses Thema Vereinbarkeit beispielsweise. Und wenn man dann ein bisschen bohrt in den Firmen, dann da kommt das, was Bergmann häufig kritisiert hat, der sagt immer New Work im Minirock, im kurzen Minirock, weil er sagt, das wird einfach draufgeschrieben, lebt aber nicht diese Kernidee. Und da sagen Leute zwar, ja, bei uns geht Homeoffice und Mobile Work. Und dann guckst du dir das im Alltag an und denkst so, so richtig echt, wirklich Flexibilität, wird da nicht gelebt. Und das hat sich verschoben. Weggefallen ist es nicht als Thema, aber die Überraschung ist nicht mehr da darüber, dass man sagt, da machen wir hier Remote Work.
Also ich musste echt gerade richtig drüber nachdenken. Und ich glaube, es fällt eigentlich nichts weg, es kommt mir was Neues hinzu. Ne? Also genau wie Christoph gerade gesagt hat, wir haben jetzt gelernt, während der Corona-Pandemie zu Hause zu arbeiten. Jetzt müssen wir aber lernen, wie geht das denn, wenn ein paar zu Hause sind und ein paar in der Firma sind. Mhm. Und wenn aber die Hälfte gerne Montag da sein möchte, die andere aber dann da, dann pflegt einer hier die Mutter, der andere den Dackel. Einige Leute wollen festes Büro behalten und immer da sein, die nächsten wollen das. Also es ist eher, mein Gefühl ist eher, dass laufend was hinzukommt, Komplexität größer wird und so richtig wegfallen.
Also es sind mehr Leute, die den Anspruch haben und jetzt mal so ein Beispiel, die sagen, ich möchte flexibel arbeiten. Problem ist halt, nur hier im Raum würde jeder flexibel unterschiedlich definieren. Und das macht's echt komplex. Deswegen war ich gerade so gespannt beim Zuhören über diese Stammesklarheit, die da herrscht.
Ja.
Die gibt's im Moment nicht. Finde ich legitim für eine Phase, wo viel passiert. Und dann irgendwann muss man wieder eine Phase haben, wo Klarheit herrscht, zumindest in einigen Punkten.
Der Begriff hat sich ja auch so verändert oder die Wahrnehmung des Begriffes, dass New Work ja auch etwas ist, was vielen Menschen außerhalb der engsten Bubble vielleicht auch ein bisschen Angst macht. Ne? Man wird in ein Großraumbüro gesperrt, hat keinen festen Schreibtisch mehr und dann ist New Work sowas wie jemand haut dir eine Bratpfanne über den Kopf und sagt, er hat gekocht. Ne?
Ja. Also das große Problem ist, dass dieser Begriff so unterschiedlich benutzt wird, also ich sag mal, es ist Bermuda-Dreieck des Grauens. Das eine Eckpunkt ist, wir haben Hunde im Büro und wir machen nach 17 Uhr keine Meetings mehr, kleben Post-its an die Wand und bei uns gibt es Mate-Tee und Obst umsonst. Da sagen schon ganz viele, das ist New Work. Das andere ist, wie Christoph gesagt hat, sobald wir remote arbeiten können und die Tools beherrschen, das ist New Work. Und dann gibt es aber eben die Utopie, die wirklich seit den 80er Jahren versucht zu sagen, wie können wir Arbeit so verändern, dass sie die Menschen nicht mehr krank macht. Wenn man sich die Statistiken anguckt, es werden ja immer mehr Menschen durch Arbeit krank. Mhm. Es werden immer mehr Menschen unmotiviert. Es werden immer mehr Menschen ausgebrannt. Das verschlechtert sich seit Jahren, Jahrzehnten. So. Und irgendwo in diesem Gemengelage verortet sich dieser Begriff und er wird unterschiedlich benutzt. Und ich glaube, wir müssen eher gucken, was sind denn die Themen, an denen wir arbeiten müssen? Und da gehört auf der individuellen Ebene was dazu. Also ich kann viele Dinge selber machen, ich kann auf mich Acht geben, ich kann für meine Gesundheit sorgen, ich kann mich selbst reflektieren, ich kann nach Sinn suchen, ich kann mich besser organisieren. Es gibt Themen, die in der Zusammenarbeit wichtig sind, die also das Miteinander stärken. Und es gibt die gesellschaftlichen Themen, also sowas wie, haben wir wirklich gelebte Diversität, also Inklusion, Zugehörigkeit oder haben wir nur irgendwelche Quoten, die wir abhaken? Beschäftigen wir uns mit den richtigen Themen, Nachhaltigkeit, gehen wir mit den Technologien richtig um? Bilden wir unseren Nachwuchs richtig aus? Also auf den drei Ebenen, Individuum, Gruppe, Team, Unternehmen und Gesellschaft. Und wenn man das den Leuten erklärt und sagt, auf all diesen Bereichen gibt es irgendwie Ansätze, Gedanken, Konzepte, die das Arbeiten verbessern, dann kann man auch Ängste abbauen. Nur zu sagen, wir sperren euch jetzt alle die Türen zu oder sagen, ihr habt keinen festen Platz mehr und dürft eure Yucca-Palme nicht mehr hinstellen und müsst euch morgens irgendwo einbuchen, das ist nicht New Work.
Dürfte ich da als der Praktiker anschließend ein Beispiel machen, was das verdeutlichen könnte, wo das funktionieren kann, weil ich fand das den absolut richtigen Punkt und bin drüber gestolpert über die Geschichte der Kellogg Company, die schon in den 30ern die 4-Tage-Woche eingeführt hat und war da recht erstaunt drüber. Wir haben da
super Geschichte.
Mit meiner Freundin im Urlaub drüber gesprochen, die erzählte mir, das gibt's ja gar nicht. Ich so, gibt's die denn heute noch? Hab dann gegoogelt, nein, gibt's nicht mehr, wurde abgeschafft irgendwann. Mhm. Dachte so, warum ist das denn abgeschafft? Weil 4-Tage-Woche finden eigentlich alle total super, kam jetzt ja gerade wieder auf. Mhm. Und dann habe ich in dem Artikel gelesen und da stand, ja, Problem war, die Männer fanden das ganz klasse erstmal. Dann kamen die Männer aber 30er Jahre, wer hat sich um die Kinder gekümmert, noch bis, ne, meistens auch heute, häufig noch, zu häufig noch, die Frauen. Und die Männer kamen nach Hause und die Frauen so reagiert wie bei L'Oreal, Papa Ante Portas, was machst du hier? Ich wohne hier, aber nicht um diese Zeit. Und dann kamen die Nachbarn, die gesagt haben, ja, der hat nichts zu tun. Das heißt, dieser Dreiklang aus Individuum, der Firma, für die das gut war tatsächlich, und der Gesellschaft, wo es aber nicht anerkannt war, da hat es nicht funktioniert. Heute wandeln sich einige Sachen. 4-Tage-Woche wäre etwas, das wäre theoretisch anerkannt. Viele Firmen trauen sich aber nicht, weil sie sagen, da fällt was weg. Gesellschaftlich würde es aber gehen. Und das sind dann diese drei Punkte, um die es immer wieder geht. Und ich merke das selber. Ich bin dann immer zwischen, ich selber finde es super, als Unternehmer, was sagst du da? Kann man das denn machen? Und das wäre jetzt so mein Ding. Das
also New Work ist ja so ein bisschen wie zum Augenoptiker gehen, ne? Ist es so besser? Ist es so besser? Man passt es an und versucht ständig zu optimieren. Im Grunde ist ja euer eigener Podcast auch ein Beispiel dafür, wie man auf dem Weg Dinge ändert. Denn ganz ursprünglich war das Ding ja eigentlich so eine Art, wenn ich es richtig verstanden habe, so eine Art Wildtierkamera, ne? Wo ihr Leute hingelockt habt, aus denen ihr dann Content gewinnen konntet für euer Buch.
Ja.
Genau. Es war ja ursprünglich, wie habt ihr es genannt, Podcast-Based Research.
Ja.
Das Ziel war das Buch. Jetzt habt ihr aus Versehen einen unglaublich erfolgreichen Podcast erschaffen. Und ihr habt mit Leuten geredet, deren Erkenntnisse relevant fürs Buch sein können. Ihr wart damals, ich habe die frühen Folgen mal, auch die frühen YouTube-Videos mal angeschaut, nach knapp 2 Wochen hattet ihr 200 Seiten Text, wart völlig enthusiasmiert. Dann ging das Ding noch ein paar Jahre. Und das, nachdem ihr dann später auch David Allen, den Autor von Getting Things Done, im Podcast hattet, das ist ja schon eine gewisse Schere.
Ja. Also, in St. Gallen hat man bei völliger Ahnungslosigkeit grenzloses Selbstbewusstsein gelernt. Das muss ich mir jetzt mal ankreiden. Und dann mal sagen, das machen wir schon, kein Problem. Also bis ich gemerkt habe, wie schwer das ist, ein Buch zu schreiben, ist echt Zeit vergangen. Michael hat eine Eigenschaft, die uns zieht, nämlich die ewige Energie. Das Duracell-Häschen und sagt, das schaffen wir, machen wir. Und so waren wir auch angefixt. Und diese Energie treibt uns aber auch nach vorne. Wir sind dann aber auch genauso selbstbewusst reingelaufen in das Ding, als wir zwei, drei Freunden das Buch geschickt haben, die meinen, oh Jungs, das ist, also, wie heißt es schön, wenn ihr beide anpackt, ist es so, als wenn drei andere loslassen. Und insofern, als dann 20 dazu kamen in der Autorenschaft, das war dann Michaels Pitch, da hat das dann Fahrt aufgenommen. Aber so war der Anfang, ein bisschen also, zu selbstbewusst.
Genau, wir haben ja nicht sofort nach Tag 1 losgeschrieben, sondern wir hatten in der Tat so 30, 40, 50 Folgen. Und das haben wir dann im grenzenlosen Optimismus in zwei Wochen geschrieben. Aber das war, glaube ich, so, dass wir uns erstmal unseren eigenen Frust über verpasste Chancen und in die Hose gegangene Dinge runterschreiben mussten. Und das Buch war eher so eine Autobiografie von zwei Typen, die so zufällig in ein Buch reingeschrieben waren. Und es war viel zu wenig eben das, was wir in den Gesprächen gehört haben. Und wir hatten auch vielleicht in den ersten 20, 30, 40 Gesprächen einfach noch nicht genug zusammen. Und dann würde ich sagen, war die Begegnung mit Friedrich Bergmann, Folge 100, okay, das Thema ist viel tiefer, als wir bisher bohren konnten. Und ja, und dann haben wir gesagt, lass das mal laufen. Lass mal diese ganzen Leute treffen, vom 15-jährigen Instagram-Unternehmer über den Event, nenne ich Event, was war da noch? Erlebnispädagoge und Biologe, der mit Kindern durch den Wald gezogen ist. AutorInnen, Gewerkschaftschef, Politiker.
Trauerbegleiterin.
Ne? Alle Aspekte des Lebens und jetzt auch noch eine Frau, die im Dschungel groß geworden ist. Das ist die Bandbreite. Und es gibt noch genug Geschichten und Menschen, die wir finden, treffen, deren Geschichten wir erzählen möchten. Und das Buch ist so ein Reisebericht und die Reise geht halt weiter.
Und hier kommt die Werbung. Gleich geht's weiter mit On the Way to New Work. Bleibt dran, unser Werbepartner diese Woche ist niemand Geringeres als Sage. Für Sage durfte ich auch schon mal auf der Bühne stehen. Ein spannendes Unternehmen, solltet ihr euch immer anschauen. Aber hier geht's um eine wirklich spannende Studie, die Sage rausgebracht hat, nämlich die HR-Trends, also quasi die Zukunft des Personalwesens, der Personalarbeit, also alles, was man für HR in Zukunft wissen sollte. Und hier geht es um tiefgehende Einblicke in die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen eben im HR. Beispielsweise aus der Studie hier mal ein kleiner Fakt, den ich sehr spannend fand. 78% der HR-Führungskräfte glauben, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz bei den HR-Aufgaben in Zukunft viel Zeit einsparen könnte. Oder 79% sind überzeugt davon, dass HR-Prozesse in ihrem Unternehmen stärker automatisiert werden können, um die Effizienz zu steigern. Ich finde es deswegen spannend, weil ich auch schon Anfang des Jahres gesagt habe, das wird das Jahr der Automatisierung und KI ist dazu wichtig. Und wenn ihr da weiter einsteigen wollt in das Thema, dann solltet ihr euch unbedingt die Studie runterladen. Das Ganze findet ihr kostenlos auf Sage, geschrieben S-A-G-E, also www.sage.de/HR, S-A-G-E. Geschrieben. Und was muss man noch wissen? Sage hat sich zur Aufgabe gemacht, KMUs bei der Bewältigung ihrer HR-spezifischen Herausforderungen durch innovative Softwarelösungen zu unterstützen. Das heißt, diese Lösungen helfen euch dabei, Geschäftsprozesse zu vereinfachen, zu automatisieren, was eben eine viel effizientere und effektive Personalverwaltung ermöglicht. Damit habt ihr dann mehr Zeit für die wirklich wichtigen Themen, anstatt einfach nur Prozesse zu managen. Also, schaut euch das Ganze an. Hier geht es aber erstmal um HR-Trends, die Studie auf www.sage.de/HR. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Rest der Folge von On the Way to New Work.
Friedrich Bergmann ist ja der Godfather of New Work. Den hattet ihr in eurer Jubiläumsfolge 100 zu Gast. Der hat ja damals in den frühen 70ern seine New Work-Theorie auch als Reaktion auf die Automatisierung der Arbeitswelt entwickelt. Jetzt, ziemlich genau 50 Jahre später, stehen wir vor einem ähnlich einschneidenden Umbruch der Arbeitswelt, einem Phänomen, das wirklich alles ändert. Wir diskutieren über KI als den Faktor, der die Art, wie wir arbeiten werden, maßgeblich ändern wird. Was heißt das für den New Work-Begriff, wie ihn Friedrich Bergmann entwickelt hat? Ist der so noch haltbar? Müssen wir auf ganz andere Dinge achten?
Er hat eine Sache gemacht und ich finde, das geht manchmal zu kurz, wenn über ihn diskutiert wird. Er hat eine Sache sehr früh mit reingebracht, nämlich du kannst entweder eine andere Arbeit machen, also du kannst den Job ändern, was auch immer, oder du musst die Art, wie du arbeitest, ändern. Und da sagte er in der Folge 100 war das, glaube ich, als er dann sagte, wir haben heute die Tools, die Technologien, die Möglichkeiten, das zu machen. Und hatte sehr früh in seiner Zeit auch schon Dinge gesehen, die das möglich machen. Und seine Idee war immer, Er hatte ja wirklich diese Idee, dass kleine Einheiten selber Dinge produzieren und so weiter. Jetzt kannst du heute, und ich würde sagen, das ist noch radikaler als die Automatisierung oder Elektrifizierung, mein Take, was da gerade passiert, du kannst heute, im Kleinen sehen wir das schon, in kürzester Zeit Dinge tun, für die vorher eine ganze Woche notwendig war. Also du kannst in 2 Stunden Content für eine Woche produzieren, musst nur schauen, dass da jetzt kein Scheiß rauskommt, aber das wäre möglich. Das ist absurd. Ich glaube tatsächlich, dass er definitiv mit dabei wäre, wir können ihn leider nicht mehr fragen, aber das wäre eine Frage, die würde ich ihm stellen, bei den Verfechtern, es muss halt irgendwie nicht kontrolliert werden, aber wie bei Medizinprodukten in irgendeiner Form einen Prozess geben. Mhm. Aber auch bei den Leuten, die sagen, ja, das verändert die Jobs, deswegen müssen wir hingucken, was es verändert und nutzbar machen für uns zum Guten.
Also ich glaube, er liegt mit seinen Einschätzungen in den 70er und 80er Jahren richtiger denn je. Mhm. Denn das, was jetzt gerade passiert, ist Teil dessen, was er prognostiziert hat. Gedeckt durch jüngere Studien. McKinsey hat vor ein paar Jahren eine Studie, weltweite Studie aufgelegt, die besagt, dass die Veränderungen, die wir in den Jahren, in denen wir uns jetzt befinden, erleben oder erleben werden, 10-mal schneller kommen als in der industriellen Revolution und 300-mal heftiger. Also sie haben wirklich Faktor 3000 geschrieben. Jetzt kann man einmal tief durchatmen und sagen, okay, das war damals auch schon alles sehr langsam und außer der Dampfmaschine, die dann viel gemacht hat, ist erstmal ja nicht so viel passiert, aber es ist auf jeden Fall dramatisch mehr als das, was da passiert ist. Und ich glaube, er ist relevanter denn je. Und ich glaube auch, dass diese Effekte, dass vielleicht durch diesen hohen Automatisierungsgrad wir wirklich vielleicht irgendwann weniger arbeiten werden, dass wir das noch erleben werden.
Ja. Dafür glaube ich, wir arbeiten zu gerne, als dass wir weniger arbeiten.
Also, nochmal, also das heißt, dieses Arbeiten müssen, ne? Dass ich trotzdem weiter was mache und es auch immer Leute geben wird, die 60, 70 Stunden arbeiten. Aber ich glaube, gerade Menschen, die in so produktionsnahen Berufen arbeiten und so weiter, das kann ich mir schon vorstellen, dass dann sowas wie 4-Tage-Woche, 3-Tage-Woche Konzepte sind, die kommen werden.
Ich habe es natürlich auch versucht, damit ich früher Feierabend machen kann, habe ich auch ChatGPT gefragt, was ist von eurem Podcast eigentlich zu halten? Ne? Was muss man darüber denken? Wir alle kennen ChatGPT und wissen, die ziert sich dann immer so ein bisschen. Ja, ich bin eine KI, ich habe keine Meinung und so. Mhm. Ne? Hat sie natürlich doch. Insgesamt, schrieb sie mir, scheint On the Way to New Work eine hochwertige und informative Ressource für alle zu sein, die sich für die Zukunft der Arbeit und die neuen Herausforderungen interessieren. Ich sagte, ja, komm, brich das ab, sag mir lieber, wen sollen die als nächstes einladen. Ne?
Oh, wow.
Und dann hat sie tatsächlich 3 Vorschläge. Also erst hat sie gesagt, ja, alle, die damit zu tun haben, Namen, ich brauche Namen. Gut, es kamen 3 Vorschläge. Greta Thunberg, Satya Nadella und Elon Musk. Wen hättet ihr gerne?
Wow.
Alle drei. Ja. Wir hatten alle 3 schon mal auf der Liste. Ja. Elon Musk ist bei uns ein bisschen runtergerutscht momentan, weil er sich so scheiße verhält.
Ja.
Man muss ihn trotzdem fragen. Ich bin fasziniert.
Alle 3.
Aber alle 3, definitiv. Ja. Ich hätte jetzt gefragt, hast du GPT-4 oder GPT-3,5 gefragt? Also die Plus-Version oder die Gratis-Version?
Natürlich, ich bin Journalistin. Habe ich Geld?
Du musst, also dann sag ich dir, es ist so wichtig, und da bekomme ich jetzt als Techie, diese 4er, GPT-4 und GPT-3,5 haben nichts miteinander zu tun. Das ist der Kontext, weil das hatten wir auch, wir haben 3,5 interviewt.
Und wir hatten ja ChatGPT auch als Gast.
Als Gast, ja. Und da sitzt man davor und denkt, nee, das kann nichts. Aber wenn du die 4er-Version anfütterst und wir üben das gerade in der Firma mit allen, weil unsere Kunden ja alle fragen, das ist halt ein Riesenunterschied. Und so war das bei der Cloud-Technologie bei uns am Anfang. Das ist so produktiv. Und dann sitzt du davor und denkst, so, du hast dem ein Thread gegeben, gepromptet und gesagt, stell die Fragen mal als die und die Person.
Ja. Also Person. Micha, frag du doch mal oben, hast du Zugang zu ChatGPT 4? Frag doch mal, wen ChatGPT 4 einladen
könnte. Mit 3 Stichworten jetzt einen Artikel machen, der dann passen würde.
Ja, frag super. Mal, und wir können einen trinken gehen. Ist doch wunderbar.
Finde ich gut.
Aber geil,
genau. So machen wir es. Ja.
Hat euch denn, also das waren ja jetzt 3 große Namen, ne? Also reden wir mal über den Podcast selbst. Mhm. Hat euch schon mal jemand einen Korb gegeben? Wie kommt ihr an eure Gäste? Wie redet ihr darüber, wen ihr einladen wollt?
Das ist eine sehr schöne Geschichte, die sich entwickelt hat. Sagt auch viel über Mann und Frau. Als wir angefangen haben, haben wir nur Absagen von Frauen gekriegt, weil Frauen eben sagen, also bevor ich nicht genau weiß, was zu dem Thema, sage ich nichts. Und Männer immer, ja klar, wie war das Thema nochmal? New Work kann ich.
So. Ja, stimmt.
Und
Genau
da so, ja. Eben, also Julia Jäkel zum Beispiel, die ehemalige Roland Jahr.
Die haben wir ganz am Anfang
total gesagt. Total nett gesagt.
Ja, ja.
Und dann haben wir sie 2 Jahre später nochmal gefragt. Ja. Und dann sagt sie, also A, finde ich, habt ihr euch richtig cool entwickelt. B, finde ich cool, dass ihr nochmal fragt. Und C, fühle ich mich heute einfach trittsicherer. Mhm. Und das ist eine Entwicklung. Dann haben wir natürlich Glück gehabt, schnell, also diese Auszeit, der Spiegel hat uns irgendwie, glaube ich, im Jahr 2 zu einem der 10 Podcasts, wahrscheinlich gab es da gerade dann 11 oder so, jetzt gibt es ja 8 Milliarden, gewählt und dann hatten wir irgendwas vorzuzeigen und dann haben wir uns so ein bisschen weiterentwickelt und aber ja, wir kriegen auch ganz viele Körbe.
Wir fragen, ja. Also überall und versuchen, um ranzukommen. Wenn wir sagen, das ist spannend, können wir sein. Und dann Michael, wie auch da, treffe auch hier, ich habe jemanden da, jemanden kennengelernt und so weiter. Mhm. Und dann diskutieren wir das aber auch und sagen, passt das, warum passt das? Und pitchen uns das eigentlich gegenseitig und müssen dann auch beide sagen, ist cool. Wenn einer von uns beiden hartes Veto einlegt, dann haben wir auch den Deal, dass wir sagen, machen wir nicht.
Okay. Oder wenn unser Team ein hartes Veto
einlegt. Oder Team, genau, die gucken dann auch drauf und sagen, Leute, also gar nicht.
Und wie ist es umgekehrt? Der Podcast ist ja groß genug. Ihr bekommt ja bestimmt auch Anfragen von Leuten, wo ihr so denkt. So
viele PR-BeraterInnen melden sich mit ihren Portfolios.
Wie geht ihr damit um?
Wir gucken uns das immer erstmal an.
Ernsthaft an, also, weil das auch in der Regel wirklich super professionell die Anfragen sind. Und dann sagen wir, entweder passt jetzt nicht oder haben wir schon zu viel gehabt. Matze Hilscher antwortet immer, wenn ich genug Fragen zusammen habe, melde ich mich, das habe ich auch schon mal gemacht.
Ja.
Und, aber auch oft sagen wir ja. Also wir hatten zum Beispiel, die kommt jetzt noch die Folge, also Aufnahme heute, die HR-Chefin von dieser wunderbaren Meditationsplattform, wie heißt sie noch?
Diese.
Headspace.
Ja.
Headspace. Da kam eine Top-PR-Frau aus Berlin, die hat uns das so gut gepitcht. Und die Folge ist richtig gut geworden, glaube ich. Also von daher, ja, bitte weiter Vorschläge.
Mhm. Also wie lange arbeitet ihr so an einer Folge?
Ich saß heute mit dem Team. Also da oben sitzt ja ein Teil vom Team und das ist schon ein ganz schönes Brett. Also Michael schreibt die Intro-Texte. Wir machen beide unterschiedliche Postings. Mhm. Dann Jan schneidet oben oder jemand ersetzt das im Team. Dann muss es auf die Plattform. Also da ist schon echt viel Arbeit drin. Also mehr, als man so denkt.
Sind immer wir recherchieren nicht so viel wie ihr. Das muss ja ganz fair sagen. Wir wollen ja auch keine Enthüllungsromane schreiben, sondern wir wollen den Leuten immer eine Bühne geben und wollen sie strahlen lassen. Deswegen müssen wir jetzt nicht noch 100 Fact-Checks machen. Das ist ein bisschen was anderes. Wir führen Gespräche, wir sind keine Journalisten, das ist ein anderer Anspruch. Aber ja, also Tag pro Woche arbeite ich da dran, bestimmt.
Ja, also mindestens und im Team mindestens auch 1-2 Tage locker.
Ja.
Mhm.
Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. So oder so ähnlich könnte eine Mail bei dir im Postfach heißen, aber hinter der Webseite, hinter dem Formular steckt kein Tool, sondern ein Phishing-Angriff. Betrüger kommen so an die sensiblen Daten deiner Company und unser Partner SoSafe hilft dir dabei, um das menschliche Sicherheitsrisiko bei Cyberattacken zu minimieren. In den letzten 3 Jahren hat nämlich jedes zweite Unternehmen einen erfolgreichen Cyberangriff erlebt und Firmen investieren zwar Zeit und Ressourcen in Firewall und Technik, aber 85% aller Datenschutzvorfälle sind tatsächlich auf den Faktor Mensch zurückzuführen. Und SoSafe hilft durch verhaltenswissenschaftlich fundierten E-Learning, Gamification, intelligenten Angriffssimulationen, Risikoanalysen und Auswertungen dabei, eine Human Firewall in deinem Unternehmen aufzubauen. Wenn ihr es testen wollt, auf sosafe.de/omr könnt ihr euch kostenlos für eine eigene, individualisierte Phishing-Simulation anmelden. Also einfach mal testen, wie eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de/omr. Werbung Ende.
Was ja auffällt ist, du sagst eine Bühne geben. Die Bühne kann ja ganz verschieden aussehen bei euch. Ne, ihr habt schon Podcasts aufgenommen an der Bar, im Sammeltaxi, im Gehen, an Bord eines Privatfliegers, im Krankenhaus, im Auto. Nun ist ja, wie ich als Philosophin studierte, weiß, die ganze Welt ein Form-Inhalt-Problem. Wie sehr definiert die Form, also die Art und Weise, der Raum, in dem ihr Menschen begegnet, super, den Fortgang des Gesprächs?
Sehr und immer. Deswegen haben wir anfangs der Corona-Zeit sogar pausieren wollen, haben es dann über den Corona-Situation umgemacht, weil im Raum zu sitzen was anderes ist.
Ja.
Wenn es sich aber spontan ergibt, zum Beispiel mit diesem Flugzeug, Gespräch, Zufall, und er sagt, Mensch, lass doch den Podcast im Flieger machen, wenn du los musst. Oder bei der Wanderung mit Warren Rustin, will ich auch nicht vergessen, mit dem Berg hochgewandert, das ist der Sekretär vom US-Präsidenten, ehemaliger Sekretär. Und dann saßen wir da in so einer kleinen Teeküche im Jogginganzug beim Tee mit schlechtem Aufnahmegerät. Und dann macht das ja auch was mit den Leuten. Und das, dieses vor Ort, und das ist auch so ein Learning aus der Corona-Zeit, ist ein riesen Unterschied. Selbst wenn Leute sagen, mache ich alles am Bildschirm, alles kein Problem, sage ich, das ist eine andere Energie.
Aber wir haben auch Folgen gehabt, auch eine Folge, die wir jetzt gerade aufgenommen haben mit Christian Busch, einem Deutschen, der Professor in New York ist. Der hat gerade The Serendipity Mindset geschrieben. Das war mit Riverside. Und wir waren so gepackt von dem Gespräch, wir haben wirklich gedacht, wir sitzen am Küchentisch. Und versuchen wir
es ist geiler.
Immer hinzukriegen. Das kriegen wir natürlich in echt besser hin. Und du hast es echt schön aufgezählt, was wir alles schon gemacht haben. Wir waren schon auf der Highline in New York, wir waren schon im Central Park. Und das schönste Aufnahmeerlebnis für mich war die Fahrt in deinem Bus aus München, wo wir einen Tramper mitgenommen haben.
Ah, Kevin, ja.
Und, Podcast-mäßig, wie wir drauf waren, haben wir dem 3 Fragen gestellt. Und dann gucken wir uns an, ich fahre wieder ran. Ich war gerade am Fahren und dann haben wir ihn gefragt, wäre es okay, wenn du dir so ein Headset aufsetzt und wir auch und wir einen Podcast machen?
Und wir sind weitergefahren.
Guckt uns an, was für ein Podcast? Dann haben wir es ihm kurz erklärt und meinte, ja. Und dann haben wir es im Fahren gemacht.
Hat 20 Euro gekostet, wegen Blitzen.
20 Euro?
Ja.
Kannst du mal sehen. Jetzt
hab ich dabei.
Was ist ja hier am, also ich bekomme schon Zeichen, wir müssen allmählich zum Ende kommen. Ja,
was trinken noch?
Was ich ja faszinierend finde hier am Haus auf New Work, ist die exzellente, exquisite technische Ausstattung. Und wir haben ja hier auch eine Zeitmaschine, ne? Und deswegen kann ich jetzt einen von euch in die Vergangenheit schicken und einen in die Zukunft. Ich glaube, ich schicke dich mal in die Vergangenheit. Du siehst hier Zing, ihn von vor 6 Jahren. Was erzählst du ihm? Er fängt jetzt mit dem Podcasten an. Du kommst aus der Zukunft, du weißt schon viel mehr. Welchen Rat gibst du ihm?
Michael, das ist die wichtigste Entscheidung in deinem Leben wird gewesen sein, deine Frau kennengelernt zu haben. Die zweitwichtigste Entscheidung in deinem Leben wird sein, diesen Podcast zu machen. Glaub mir einfach, vertrau mir. Let's go.
Ja, super.
Das wäre mein Pitch. Ja. Dieser ist, glaube ich, im Raum, oder?
Gott sei Dank habe ich das.
Mehr Rat braucht er nicht. Jetzt kriege ich noch eine.
Ja, jetzt schicke ich dich natürlich in die Zukunft. Mhm. Ne? Da sitzt er. Mhm. In 6 Jahren. Ne? Was willst du von ihm wissen und an was willst du ihn erinnern, was er vielleicht bis in 6 Jahren vergessen haben könnte? Super mit der Zeitmaschine, oh, oder? Gott. Man muss sich erstmal so.
Ich bin ein bisschen
nervös. Ich habe die Frage nicht verstanden. Muss ich mir nochmal sagen. Ich bin
jetzt ausgerutscht. Du bist jetzt versetzt 6 Jahre in die Zukunft.
In die Zukunft.
Und triffst da.
Ja.
Deinen jetzigen und auch zukünftigen Podcast-Partner.
Ich würde sagen, Christoph, echt geil, dass wir diese 800 Folgen hingekriegt haben. Lass uns noch weitere 800 machen.
Gut. Ja. Gut. Jetzt komme ich zu meinem letzten Zettel. Der ist, wie ihr sehen könnt, leer. Und das hat damit zu tun, dass wir ja noch die Fragen aus dem Publikum haben.
Das hat funktioniert.
Das hat funktioniert. It's magic. Oh mein Gott.
So. Und es war nicht ChatGPT.
Ja, das ist natürlich eine Frage, ne? Habe ich mich gar nicht getraut, jetzt so schnell. Was regt euch am meisten am jeweils anderen auf? Und was schätzt ihr am anderen am meisten? Und sollte ich den Platz in der Mitte lieber verlassen?
Ja. Soll ich anfangen?
Ja, fang du mal bitte an. Komm, wir wollen es auch mal, das war alles so harmonisch hier. Jetzt lass es mal
raus. Also mich regt an Christoph nichts mehr auf. Ich habe in völliger Verwechslung meiner Rolle in seinem Leben, habe ich jahrelang versucht, ihm so einen väterlichen Freund zu geben und ihn zu beraten. Ich habe neulich in einer Podcast-Folge nochmal die ultimative Aussage bekommen von Michael Bungay-Stenier. Gib nicht so viele Ratschläge, sie sind halb so gut, wie du glaubst. Also das sagt er nicht mir alleine, das sagt er der Welt. Ja? Ich habe mir abgewöhnt, Christoph ungefragt Ratschläge zu geben, ungefragt ihn zu coachen. Und seitdem richte mich überhaupt gar nichts mehr auf, sondern ich freue mich einfach, was für ein kreativer, lebensfroher Mensch er ist, mit was für schrägen Fragen er reinkommt. Für die schätze ich ihn besonders unvorbereitet, geile Fragen stellen. Und ich denke, in 1000 Jahren hätte ich die nicht gefragt, aber es ist geil, dass die jetzt kommt. Und wenn ich so eine Mini-Sache Ich bin einmal hat er mich gerade getriggert. Also eine Mini-Sache fällt mir doch noch ein, die mich nervt. Also ich bin ja eher so der Praktiker.
Wenn so ein Satz kommt, so musst du sagen. Ich wusste ganz
ja,
genau,
okay, ich bin also der Theoretiker. Der kommt dann immer zu Sätzen.
Du hast den Doktortitel, ich nicht.
Ja.
Also müssen wir irgendwie unterscheiden.
Ja, ja, genau. Aber das ist, also ich bin mir ganz sicher, dass wir das noch locker viele, viele Jahre miteinander gerne machen.
Aber deswegen, in 6 Jahren, hör mal, also es gehört ja zu meiner Rolle, dass ich hart nachfragen muss.
Wie alt ist der Spiegel?
Älter als ich.
Ja.
Immerhin.
Ja.
Und, Willi Milovic hat mal gesagt, irgendwann kommt für jeden die Stunde der Wahrheit und dann heißt es Lügen, Lügen, Lügen. Ja. Nein, nein, nein. Irgendwas musste ich doch mal richtig genau, aufregen. Habt ihr euch mal gestritten?
Ja, natürlich. Ja, also neulich habe ich mich mal aufgeregt, weil, aber ist ja egal. Das kann man ja nachhören.
Okay. Ach so, in der Folge, ja.
Genau.
Ja. Nein, aber es ist also, wirklich, ich habe wirklich, in den letzten 2 Jahren haben wir uns nicht gestritten, Christoph. Ich kann mich nicht erinnern.
Und wie sieht es für dich aus?
Aber halt, wir haben uns kontrovers unterhalten. Ja, also wir hatten schon unterschiedliche Meinungen an einigen Stellen. Der Punkt ist, glaube ich, und das ist das Spannende, wir triggern uns, das tun wir schon. Und da kann das Team auch ein Lied von singen, das schaffen wir ganz gut, weil wir in einigen Punkten sehr unterschiedlich sind. Wir wissen dann aber wiederum, und das ist, das stimmt auch, was wir aneinander haben, weil tatsächlich diese Kombo dann, also es ist ein, ich kann mich so drauf verlassen, dass eine Struktur da ist, wenn sonst ich überhaupt nichts vorbereitet habe. Und am Anfang war das halt ein Punkt, über den haben wir uns, du warst so, du musst das Briefing lesen oder ich war so, Michael, geh da, lies das nicht vorher. Also da haben wir schon drüber diskutiert. Und für mich ist das heute ein endloser Quell an Energie, wo ich weiß, der läuft halt nicht aus. Mhm. Und wir springen dann halt schon ein. Ne? Also es gab ja Phasen, wo wir beide auch ausgefallen sind. Also das Leben geht ja weiter in 6 Jahren und das sind wir schon. Und da war dann Verlass drauf. Und ich glaube, worin wir heute besser sind, ist zu akzeptieren. Also beispielsweise, ich wusste, als du vorhin drüben warst, it's gonna be short in time. Das hat hier niemanden überrascht. Und das ist okay. Und dann kommst du rüber, aber dann spot on. Und das ist schon etwas, das ist besonders. Und ich stelle
du bist jetzt aber auf fest, der Metaebene. Du musst jetzt noch wieder runterkommen auf die, was findest du scheiße? Ja,
also was finde ich scheiße?
Danke.
Was mich triggert, ist, wenn tatsächlich mir jemand sagt, was ich machen sollte. Und das kann mal sein, wir müssen jetzt mit diesem Gast, aber das hast du mittlerweile voll verstanden, wie man mir einen Gast verkauft.
Ihr wisst auch, welche Knöpfe ihr drücken müsst.
Ja, ja.
Ich glaube, ich würde jetzt mal ein bisschen zum Staccato übergehen, weil die Zeit drängt. Jetzt machen wir zack, zack. Nächste Frage. Jeder kann in 3 Worten antworten. Bestimme ich jetzt mal, weil ich es kann. Was habt ihr noch vor? Was wollt ihr noch erreichen im Podcast? 3 Stichworte für dich, 3 Stichworte für dich.
Weiterhin überrascht. Jede Woche.
Scheiße, das hier.
Inspiration, Empowerment, Reflexion.
Siehst du, du bist der Doktor, ich sag ja.
Die nächste Frage könnt ihr mit einer Zahl und einem Ja oder Nein beantworten. Bei wie viel Prozent New Work steht ihr persönlich? Und, ja oder nein, stärkt euch eure Arbeit mehr, als dass sie euch schwächt? Ich will eine Prozentzahl und ein Ja oder Nein.
Ich glaube, ich bin bei 3%.
Hui.
Und ja, ich habe es geschafft in den letzten Jahren, eindeutig Dinge zu tun, die mich stark und glücklich machen. Ja.
3% im Sinne von New Work erreicht?
Ja, glaube ich.
Also ist noch ein
ist noch viel
long
zu tun.
Ja. Way to New Work.
Ja.
Jetzt kommt wieder mein völlig grenzenloses Selbstbewusstsein bei totaler Ahnungslosigkeit durch. Also ich hätte jetzt gesagt, da bin ich on track. Ich habe ein Ding drin, ja, also ich hätte jetzt gesagt, mal ist es 50% und mal ist es 100%. Also ich bin so typisch, schwank so zwischen den Tagen.
Gibt es aus eurer Sicht einen Pionier, der Friedjof Bergmann, nachfolgen kann? Wer lebt am besten im wirklichen Sinne New Work? Habt ihr da einen Namen?
Ich finde das nicht wichtig, jemanden zu glorifizieren, auch ihn nicht zu sehr zu glorifizieren, sondern er hat eine richtig gute Idee in die Welt getragen.
Vielleicht kombinieren wir das mit der nächsten Frage. Wer hat die Autorität, New Work zu definieren heute?
Alle Menschen, die Lust dazu haben, dabei zu helfen, das Arbeiten-Thema wird was Menschen stärkt. Ja. Alle. Und das kann nur eine kollaborative Anstrengung sein, eine Kraftanstrengung, sie kann keiner einzeln schaffen. Es gibt ganz viele Menschen, sitzen hier einige, die auch ganz viel produzieren und machen und tun und in der Gruppe gemeinsam kann man das schaffen. Und
für alle, die zu den Getränken wollen, das sind noch zwei kurze Fragen und ihr seid selbst schuld, denn ihr habt sie gestellt. Also von daher haben wir hier noch einmal, warum glaubt ihr, scheitern so viele Podcasts auf Dauer und eure hat durchgehalten? Was ist das Geheimnis eures Erfolges, lautet diese Frage eigentlich übersetzt, oder?
Weitermachen. Einfach jede Woche eine Folge aufnehmen. Und die meisten scheitern, weil sie irgendwann keine mehr aufnehmen.
Weil sie es nicht schaffen, ne?
Ohne Flachs, das geht in Michaels Kerbe. Durch Michael ist jeden Montag eine Folge live. Ich kümmere mich dann technisch drum und helfe, aber durch diesen Pace und hier da oben, ne, das ganze Team, durch diesen Pace jeden Montag eine Folge.
Ja, die meisten scheitern, weil sie aufhören. Also weil sie einfach aufhören und sagen, mir sind irgendwie 500 ZuhörerInnen nicht genug.
Egal.
Und ich sage immer, wenn man einen Podcast macht für Fliegenfischer und schafft es, 300 begeisterte Fliegenfischer einmal in der Woche für sich zu gewinnen, dann hat man doch was Geiles gemacht und begeistert 300 Menschen. Ja. Das schaffen viele Unternehmer nicht in ihren Unternehmen, 300 Menschen zu begeistern. Deswegen, wir haben immer nicht auf die Leute geguckt. Wir haben uns gefreut, dass es irgendwann 120.000 im Monat waren. Aber solange noch 300 zuhören, machen wir weiter.
Dann gibt es die letzte Frage. Ihr habt das großartig gemacht als Publikum, weil ihr genau so hier den Spannungsbogen mit eurem Timing aufgebaut habt. Denn jetzt könnt ihr den Staffelstab eigentlich weiterreichen und könnt jeder noch mal eine Empfehlung loswerden. Welchen Business-Podcast hört ihr neben eurem eigenen am liebsten selbst?
Ja, ist total langweilig. Ich höre wirklich Business-Podcasts höre ich wirklich am liebsten den OMR-Podcast, weil ich finde, Philipp Westermeier hat eine unfassbar gute Art, Gäste auszusuchen, zu befragen und den finde ich sehr inspirierend. Ich würde aber gerne noch meinen eigentlichen Lieblingspodcast, natürlich höre ich aus dem Spiegelhaus ganz viele Nachrichten und so weiter, klar. 8 Millionen, auch toll, also ihr habt wirklich viele tolle Formate, auch die Zeit.
Das sind Milliarden.
Es gibt auch andere, 8 Milliarden, genau, Entschuldigung. Und mein Lieblingspodcast, den ich irgendwie, mein Guilty Pleasure, was ich jeden Sonntag und jeden Mittwoch höre, ist Fest und Flauschig.
Sehr schön. Und bei dir?
Ja, du hast mich eiskalt ertappt. Darf ich auch einen YouTube-Kanal nennen?
Du kannst alternativ deine Eltern grüßen. Sie sitzen im Publikum. Okay.
Dann möchte ich an dieser Stelle.
Christoph wird ja nicht mal unseren eigenen Podcast.
Ich grüße meine Eltern. Die sind heute mit der goldenen 6 gekommen und schön, dass ihr alle da seid. Und es sind wirklich, wirklich, wirklich tolle Menschen hier. Ja. Und ich kann nur sagen, unterhaltet euch untereinander. Hier sind wirklich echt ein paar spannende Namen.
Ja, hört nicht so viel.
Ich höre leider keine Podcasts.
Das ist ganz schlimm, aber ich höre dafür ganz viel.
Ja,
gleich wieder aus.
Siehst du, passt doch gut zusammen. Ja, vielen Dank, dass ihr uns Einblicke gegeben habt. Hat großen Spaß gemacht mit euch
hier. Danke für euer Kommen und fürs Hören.
Danke für eure tollen Fragen.
Und danke dir.
Und danke fürs
Kommen. Sehr gern. Ja.